das letzte Mal, wo ich hier war, habe ich ein Versprechen abgegeben, eine Kindergeschichte zu erzählen. Ich bitte doch alle Kinder, heute nach vorne zu kommen und wir werden eine spannende Geschichte miteinander teilen. Heute eine Kindergeschichte dabei, die schon ziemlich alt ist. Und zwar spielt die vor 100 Jahren oder über 100 Jahre. Und da ist ein Mann, der hat einen lustigen Namen. Der heißt Huschwadel. Das ist ein lustiger Name. Und der Mann ist ein Schmied. Wisst ihr, was ein Schmied ist? Ja, bitte, was denn?
Das ist jemand, der Sachen aus Eisen und Stein macht.
Der macht Sachen aus Eisen, jawohl. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von einem Schmied. Das schaut so aus, das ist ein Schmied. Der hat Eisen ins Feuer gelegt, das sieht er da hinten, das Feuer. Der macht es glühend und nimmt es mit einer Zange heraus und dann legt er das auf den Amboss. Das ist ein großes Eisenteil hier und nimmt einen Hammer und bearbeitet dieses glühende Eisen in verschiedene Formen. In Gitter, in Gestelle und in Hufeisen. Ich habe euch mal so ein Hufeisen mitgebracht. Das ist ein Hufeisen, das hat auch ein Schmied gemacht. Wisst ihr, für was dieses Hufeisen gehört? Ui, alle gleich. Ja, bitte.
Für ein Pferd.
Und wo hat das Pferd das Hufeisen?
Auf den Fuß.
Auf dem Fuß, genau. Sowas macht ein Schmied oder hat ein Schmied gemacht, damit das Pferd besser laufen kann und seine Hufe eigentlich dann immer schützen kann. Und dieser Huschwadel, der hat eine Lehre gemacht. Also 3 Jahre hat er gelernt und dann ist er Geselle geworden. Und die Gesellen, die hatten damals vor 100 Jahren die Eigenschaft, dass sie auf Wanderschaft gingen. Wisst ihr, was eine Wanderschaft ist? Da gehen Männer und Frauen 3 Jahre und einen Tag durch das Land und gehen von einem Ort zum anderen und werden dann angestellt bei Schmieden oder Bäckern und lernen dann. Und nach diesen 3 Jahren können die eine Meisterprüfung ableben. Und dieser Huschwadel, der war gerade Geselle und ist auf Wanderschaft gegangen. Und die Wandergesellen, die haben eine besondere Kleidung. Habe euch mal die an der Kleidung mitgebracht. So schauen die aus. Das heißt also, sie haben eine Kopfbedeckung, einen Hut oder einen Zylinder auf. Dann haben sie eine Jacke an, aus meistens schwarzem Stoff. Dann eine Weste. Und an der Weste sind 8 Silberknöpfe. Und auf der großen Jacke sind 6 Silberknöpfe. Dann haben sie eine Kette und eine ganz große Hose mit ganz weiten Beinen. Und einen Stock und ein Bündel. Und da haben sie ihre ganzen Sachen drin, die sie in diesen 3 Jahren brauchen. Und dieser Huschwadel, der ist unterwegs auf der Wanderschaft und kommt in einen kleinen Ort. Und da sieht er ein Schild und da steht darauf, heute um 20 Uhr spricht der Professor Meyer aus Berlin in der Gastwirtschaft zum Ochsen zu einem besonderen Thema. Wer von euch kann denn schon lesen? Kannst du das mal vorlesen, bitte?
Warum es Gott nicht geben kann?
Da steht dort das Thema, warum es Gott nicht geben kann. Eine Frage an euch, gibt es einen Gott?
Ja.
Woher weißt du das denn? Woher weißt du, dass es einen Gott gibt?
Weil wer hat denn die Menschen gemacht?
Sag es nochmal bitte.
Wer hat denn die Menschen gemacht?
Okay, was noch?
Woher kommen dann die ganzen Wunder?
Das ist eine gute Frage. Also es muss einen Gott geben. Und selber hat der Huschwadel sich auch gedacht und hat gesagt, was eine komische Frage, ich habe doch gerade mit Gott gesprochen. Das heißt also, man kann mit Gott sprechen, auch im Gebet. Und dieser Huschwadel hat die Entscheidung getroffen, zu diesem Vortrag zu gehen. Und da geht er hin und da ist so ein kleiner Mann, der spricht 1 Stunde lang ganz böse über Gott, den es wahrscheinlich gar nicht gibt. Und am Ende seines Vortrags sagte er, wenn es einen Gott gibt, dann würde der jetzt einen Engel schicken, der mir rechts und links eine Runde haut. Und dann steht der Huschwartel auf, das war ein großer, starker Mann, geht vorne an das Podium und sagt zu diesem Mann, einen schönen Gruß vom lieben Gott. Für dich, Lästerer, braucht Gott keinen Engel, das kann der Huschwartel auch machen. Und geht auf das Podium und zieht seine Hand auf und legt die Hand einfach auf die Backe. Weil wenn der richtig zugeschlagen hätte, wäre der bestimmt tot gewesen. Einen schönen Gruß vom lieben Gott. Unser Leben sollte immer ein schöner Gruß vom lieben Gott sein. Egal, ob ihr Kinder seid oder ob wir Erwachsene sind. Unser Leben sollte immer ein schöner Gruß vom lieben Gott sein, wie wir uns verhalten, den Eltern gegenüber oder auch den Lehrern oder in der Arbeit oder zu den Familienangehörigen. Und wenn die Predigt zu Ende ist, dann könnt ihr ja mal die Gemeindeglieder hier fragen, ob sie immer einen schönen Gruß vom lieben Gott sind in ihrem Leben. Und wenn sie sagen ja, dann lasst euch mal erzählen, was sie alles so mit Gott erlebt haben. Ich wünsche euch, dass ihr immer ein schöner Gruß vom lieben Gott seid und an diese Geschichte denkt, weil Gott hat immer Menschen, die für ihn eintreten. Und am Anfang der Predigt habe ich auch noch was für euch, also passt recht gut auf und dürft ihr euch wieder setzen. Dankeschön. Eine interessante Geschichte gewesen, einen schönen Gruß vom lieben Gott. Ich habe euch auch heute zwei Dinge mitgebracht. Einmal eine Postkarte und einmal ein gewisses Ding. Und ich bin gespannt, ob ihr erratet, was das für ein Ding ist. Was ist das? Wenn man das so aufsetzt, dann wird es natürlich deutlicher. Ein sogenannter Heiligenschein. Um diesen Heiligenschein bzw. um diese Postkarte soll es heute gehen. Und zwar fand ich diese Postkarte im Oktober, zwar schon letzten Jahres, in meinem Briefkasten. Und auf der Vorderseite steht, bei deinem Heiligenschein blinkt schon wieder das Inspektionslämpchen. Ich musste zuerst schmunzeln über diese Karte. Später habe ich nachgedacht und mich gefragt, ist diese Karte trotz diesem flotten Spruch und dieses markanten Design wirklich humorvoll gemeint? Oder bin ich mal wieder jemanden auf die Füße getreten, habe jemand mit meinem gewohnheitsbedürftigen Humor vielleicht, bin ich ihm zu nahe getreten oder habe ich mit meinen Fragen den anderen wieder mal Tränen in die Augen getrieben oder dem Gegenüber mit meinen Fragen auf die Palme gebracht? In der letzten Zeit fühle ich mich recht beobachtet. Werde oft von der Seite angeschaut und bei Nachfrage sagt man mir, man hört so einiges von dir, aber ich möchte mir selber ein Bild machen. Und dann bekomme ich noch diese Karte, wo es heißt, bei deinem Heiligenschein blinkt schon wieder das Inspektionslämpchen. Was so viel heißt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Dein Heiligenschein ist defekt. Kann das eigentlich sein? Wir tun doch alles, damit diese Kontrollleuchte von unserem Heiligenschein nicht blinkt. Und beim letzten Abendmahl haben wir doch diese Kontrollleuchte resetten lassen und den Zähler auf Null gestellt. Also wie kann es sein, dass dieser Heiligenschein schon wieder blinkt? Und wir gehen doch alle den Weg der Heiligung. Wie kann es also sein, dass bei unserer Heiligung etwas nicht stimmt? Wenn diese Postkarte im Briefkasten der Gemeinde wäre, ich weiß nicht, wer den Briefkasten ausleert, aber wenn er diese Karte sehen würde, dann würde er sagen, falsche Adresse, geht mich nichts an, schmeiße ich gleich in die blaue Tonne. Die Gemeinde Bamberg hat doch einen guten Ruf. Im Englischen heißt es, sie geht ins Good Standing. Sie hat einen guten Stand, sie hat eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und sie hat einen Ruf, so wie der Ruf damals in der Gemeinde zu Thessalonich. Was meine ich damit? Bevor wir zum Predigttext kommen, möchte ich gerne den Kontext mit euch lesen. Und zwar geht es um den ersten Thessalonicher Brief, den Paulus schreibt. Und zwar 1. Thessaloniker, wir werden jetzt einige Texte lesen, den Kontext sehen und dann zum Predigttext kommen. Beginnen möchte ich mit 1. Thessalonicher, Kapitel 1, ab Vers 6. Es geht hier, Luther beschreibt diese Passage, das vorbildliche Gemeindeleben, das vorbildliche Glaubensleben der Gemeinde Bamberg. Vers 6. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem Herrn und habt das Wort aufgenommen unter viel Trübsal mit Freuden im Geist, im Heiligen Geist, sodass ihr seid ein Vorbild geworden allen Gläubigen in Mazedonien und Acharia. Denn von euch ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Mazedonien und Acharia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass nichts Not ist, etwas zu sagen. Kapitel 2, Vers 6. Habt auch nicht Ehre gesucht von den Leuten, weder von euch noch an anderen, ob wir uns wohl hätten wichtig machen können als Christi Apostel. Aber wir sind bei euch linde gewesen, gleich wie eine Mutter ihr Kind pflegt. So haben wir Herzenslust an euch und waren willig, euch mitzuteilen, dass nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser Leben, darum wir euch lieb haben, lieb gewonnen haben. Vers 18. Darum wollen wir zu euch kommen, noch einmal Paulus, doch Satan hat uns daran gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder unsere Freude oder unser Ruhmesglanz? Seid ihr es auch nicht vor unserem Herrn Jesus Christus, wenn er kommt? Ihr seid unsere Ehre und unsere Freude. Kapitel 3, Vers 6. Nun aber ist Timotheus zu uns von euch gekommen und hat uns gute Botschaft gebracht von eurem Glauben und eurer Liebe. Und dass ihr allezeit in guten Andenken habt, dass euch verlangt, euch uns zu sehen, wie denn auch wir nach euch. Darum haben wir, liebe Brüder, an euch Trost gewonnen in aller unserer Not und Trübsal durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Paulus lobt diese Gemeinde für ihren Glauben und für ihren Einsatz. Aber das dicke Ende kommt zum Schluss. Paulus fasst diesen Brief an die Thessaloniker zusammen im Kapitel 5 und ich lese ab Vers 14. Wir ermahnen euch, liebe Brüder, vermahnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner Böses mit Bösen vergelte, sondern jeder jage allezeit dem Guten untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, Weissagungen verachtet nicht, prüfet alles und das Gute behaltet. meidet das Böse in jeder Gestalt. Diese Liste, die Paulus hier aufführt, hat mindestens 13 Ermahnungen. 13 Ermahnungen, die Paulus an die Gemeinde in Thessalonich damals richtet. Und wenn wir heute dieses Wort hören und wir sagen, die Bibel ist ein Buch für Leute von heute, dann geht uns dieser Text in der Gemeinde Bamberg uns heute auch noch was an. Und die Frage ist für mich, was sollen wir denn heute mit diesem Text anfangen, der vor mindestens 2000 Jahren geschrieben ist? Was geht uns dieser Text heute an? Das ist ein Aufruf, den Paulus hier macht am Ende dieses ersten Briefes an eine junge Gemeinde, die er gegründet hat. Und er war eine Zeit bei dieser Gemeinde, hat sie begleitet in der Wachstumsphase, ist dann wieder gegangen und dann schreibt er diesen Brief. Denn nach seiner Abreise hat es einige Schwierigkeiten gegeben und es hat Fragen gegeben, die sie brennend interessiert haben. Wie sollen wir zum Beispiel als Christ in einer heidnischen Umgebung leben? Was soll man tun, wenn man Schwierigkeiten hat, wenn man in Korruption sich befindet, wenn es damals, wie es heißt, ausschweifende Orgien hatten und Götzenfeste und mit gleichgültigen Faulenzen den Tag totschlägt? Oder soll man überhaupt noch arbeiten? Soll man was ins Geschäft investieren? Soll man noch heiraten? Soll man noch Kinder kriegen, wenn Jesus eh bald kommt? Paulus fasst am Ende seines ersten Briefes das zusammen und ich möchte es nochmal lesen in einer modernen Übersetzung. Und hier heißt es: Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Jesus Christus angehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Wenn ich das so lese, dann blinkt bei mir schon der Heiligenschein. Weil wer kann denn das alles umsetzen in der heutigen Zeit? Mit diesen Sätzen beschreibt Paulus einen Lebensstil, der vom Geist Gottes geführt wird. Es geht also nicht um moralische Klimmzüge, die wir irgendwann tun müssen. Paulus stellt hier einen Katalog auf, einen Katalog, aus dem wir uns nichts aussuchen können. Das heißt also, entweder ich nehme diesen Katalog in der ganzen Fülle oder ich nehme ihn nicht. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki, ich fasse mal mit meinen Worten zusammen, bitte befolgt diese Ratschläge. Und wenn wir diesen Text heute am 2.11. in der Gemeinde Bamberg lesen, dann gilt dieser Text für uns auch heute noch. Befolgt bitte diese Ratschläge. Und dabei beschleicht mich wieder das Gefühl, wie kann ich das eigentlich schaffen? Ich kann das doch gar nicht schaffen, was Paulus hier verlangt. Denn mein Heiligenschein blinkt eh schon. Vers 14 und 15. Wir vermahnen aber euch, liebe Brüder, vermahnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner Böses mit Bösen vergelte, sondern jaget alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. An dieser Stelle macht uns Paulus bewusst, dass wir alle Verantwortung übernehmen sollten. Verantwortung für unseren Nächsten, den Gott uns in den Weg stellt. Er fordert uns auf, den Unordentlichen, was auch immer das sein mag, den Schwachen und den Kleinmütigen anzunehmen, so wie er ist. Und er stellt gleichzeitig damit fest, dass es in unseren Gemeinden diese Schwachen und diese Kleinmütigen und diesen Unordentlichen gibt, dass sie einen Platz innerhalb unserer Gemeinde haben. Natürlich kann man das alles schönreden und sagen, sowas gibt es bei uns nicht. Aber sind wir ehrlich, es gibt unter uns oder auch bei mir oder bei dir manchmal die Situation, dass ich Mühe mit den Anordnungen Gottes zu haben, dass ich unter meiner Begrenztheit leide und dass mir der Mut fehlt, die Verheißungen und das Wort Gottes beim Namen zu nennen und zu sagen, so ist es. Es gibt diese Kleinmütigen und Schwachen innerhalb der Gemeinde. Und wenn sie mir noch nicht aufgefallen sind, dann liegt es vielleicht daran, dass meine Augen und meine Ohren und mein Herz sie nicht erkennen. Oder es liegt daran, dass diese Schwachen im Glauben, wie Paulus es sagt, nicht den Mut haben, sich zu offenbaren. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Oder es kann auch daran liegen, dass wir oft ruppig, unhöflich, unfreundlich, unsensibel, grob und hart und unfair in unserem Leben, auch in unserem Gemeindeleben miteinander umgehen. Wie gehen wir mit ihnen um, die unsere Hilfe brauchen? Paulus fordert uns auf, dass diese Menschen und diese Geschwister Platz in unserer Gemeinde haben. Wir sollen sie so annehmen, wie sie im Moment sind. Und ihnen soll aufgeholfen werden. Es geht nicht darum, ihnen mal den Kopf zu waschen oder zu zeigen, wo der Bartel den Most holt oder wo der Hammer hängt, sondern es geht darum, dass wir sie annehmen, so wie sie sind, und dass wir miteinander tragen können, dass wir wieder auf die Beine kommen und sagen, ja, du bist ein lebendiger Gott und ich bin in dieser Gemeinde ein Glied, was angenommen ist und was seinen Wert hat. Denn wenn wir diese Schwachen und Hilfsbedürftigen annehmen und wie wir dann miteinander umgehen, hat eine Wirkung. Und zwar eine Wirkung nach außen. Es geht nicht darum, dass wir schon vollkommen sind oder dass wir perfekt sind oder dass wir alles perfekt und vollkommen planen, sondern darum, wie wir miteinander umgehen, wird die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Wir sollten uns der Schwachen und der Bedürftigen annehmen. Wir haben heute auch in der Sabbatschule über Nehemia gesprochen, dass es Menschen gibt, auch im Volk Gottes, die überfordert werden, die einen Stand haben, der nicht mehr auszuhalten ist. Und Nehemia kommt zu einem Punkt, wo er eine große Gemeindestunde einberuft und den Finger in die Wunde legt und sagt, was Sache ist, aber nicht vorwurfsvoll, sondern vom Geist geführt. Und dann sagt die Gemeinde, Amen, so sollte es sein und wir werden es tun. Ist es ein Weg für uns? Heute, 2019? Wir sollten uns gegenseitig aufhelfen, wenn wir gefallen sind. Bei deinem Heiligenschein blinkt schon wieder das Inspektionslämpchen. Ich habe mir die Karte genau angesehen und es hat eine Veränderung gegeben. Bei dem Deinem ist das D durchgestrichen worden und ein M darüber geschrieben. Dann heißt es, bei meinem Heiligenschein blinkt schon wieder das Inspektionslämpchen. Diese Karte hat eine Glaubensschwester geschrieben, die im Moment an einem Punkt ist, wo es nicht mehr weitergeht. Und sie schreibt mir diese Karte. Auf der Rückseite möchte ich euch nicht vorenthalten. Heißt es, vielleicht zuvor, zu dieser Schwester. Sie ist im Moment an einem Stand, wo sie diese 13 Aufforderungen, die Paulus hier aufzählt, nicht auf die Reihe bringt. Die an ihrer Unzulänglichkeit zerbricht. Und dann schreibt sie, verbringe deshalb den Oktober in der Werkstatt. Unser Vater, und ich füge hinzu, unser himmlischer Vater, wird alles reparieren und in Ordnung bringen. Ich werde fahrbereit und TÜV geprüft im November wieder in der Gemeinde sein. Bis dahin dicke Umarmung. Die Karte hat mich sehr bewegt, dass ein Mensch, eine Schwester, offen zeigt, wo ihr Problem im Moment steht. Und sie bittet um Hilfe. Sind wir bereit, diesen Menschen diese Hilfe zu geben? Diese Worte sind für mich eine Offenbarung, ein Offenbarungseid. Sie kann nicht mehr weiter, aber sie sagt, ich bin in der Werkstatt, ich bin in Gottes Werkstatt und unser Vater wird es wieder in Ordnung bringen. Ist für mich ein Trost, Hoffnung und trotz allem auch eine Aussicht auf Besserung. Unser Vater im Himmel wird diesen Heiligenschein wieder reparieren. Und ich habe mich gefragt, entbindet es uns, diesen Menschen, in dieser Situation alleine zu lassen, wo wir wissen, dass unser himmlischer Vater dieser Person näher steht als wir als Gemeinde? Vers 16. Seid fröhlich, allerzeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Es drängt sich doch die Frage auf, jedenfalls mir, was heißt hier, allerzeit fröhlich zu sein? Wir haben heute das Geburtstaglied gesungen, immer fröhlich. Ich konnte den Refrain nicht mitsingen im Moment. Weil kann ich immer fröhlich sein? Kann ich fröhlich sein, wenn ich in einer Lebenskrise stecke? Wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn eine Familie, die ihr drittes Kind bekommen hat, feststellen muss, dass ihr erstes Kind mit 5 Jahren Diabetes 1 hat, kann ich da fröhlich sein und erwarten, dass vielleicht das Neugeborene diese Diabetes 1 nicht hat? Und wie heißt hier, betet ohne Unterlass? Ich weiß nicht, wie ihr diesen Text versteht. Wenn der Alltag Geschichte schreibt, dann habe ich Verantwortung, meinem Chef gerecht zu werden. Dann habe ich Verantwortung, meiner Familie gerecht zu werden, meiner Frau und meinen Kindern und meiner Gemeinde. Und außerdem, wenn ich am Sabbat in den Gottesdienst gehe, bete ich mindestens 4 oder 5 Gebete. Und am Anfang des Jahres gibt es so genannte 10 Tage des Gebetes. Da kommt die Gemeinde zusammen, 10 Tage lang jeden Abend und betet miteinander. Und dann im November gibt es die sogenannte Gebetswoche. Da kommt die Gemeinde zusammen und betet jeden Abend miteinander. Ist das nicht ausreichend? Den Vogel schießt Paulus ab, wenn er sagt, sei dankbar in allen Dingen. Paulus, vor 2000 Jahren hast du ganz andere Probleme gehabt als wir. Wie geht es Menschen? Können Menschen dankbar sein, denen das Hochwasser die ganze Existenz weggerissen hat? Oder die Feuerbrunst in Amerika meine ganze Existenz vernichtet hat? Kann ich da immer dankbar dafür sein? Oder die Frau, die erleben muss, die Mutter, die erleben muss, dass ihr Sohn vor die Eisenbahnschienen gestupst wird und stirbt? Kann die immer dankbar sein? Kann man dankbar dafür sein, dass meine Ehe vielleicht im Kriseln ist und ich keinen Ausweg finde? Möglicherweise werden wir sagen, Paulus, du bist vom anderen Stern. Du kennst die Realität heute nicht. Aber hatte Paulus wirklich keine Ahnung von dem, was wir heute so erleben? Wie versteht denn ihr das, sich allerzeit zu freuen, ohne Unterlass zu beten und dankbar für alle Dinge zu sein? Ich habe für mich eine Lösung gefunden, einen Gedankenansatz. Das ist mein Gedankenansatz, muss nicht euer sein. Und ich habe mich die Frage gestellt, kann es sein, dass in meinem Alltag dieses Fröhlichsein, dieses Beten und diese Dankbarkeit von anderen Dingen überlagert wird, was mir wichtiger ist? Für was können wir denn dankbar sein? Wir können dafür dankbar sein, dass wir Kinder Gottes sind, dass er dich und mich erwählt hat, dass wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben, dass wir den Weg der Heiligung mit Jesus gehen, dass wir erlöste Menschen sind, dass Christus für dich und mich am Kreuz gestorben ist. Dafür kann ich doch dankbar sein, jeden Tag und in jeder Stunde. Vers 19. Dämpft den Heiligen Geist nicht oder den Geist nicht. Weissagung verachtet nicht. Prüfet alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeglicher Gestalt. Paulus weist hier darauf hin, dass wir diesen Geist, diesen Heiligen Geist nicht dämpfen sollen, ihn nicht unterdrücken sollen. Und es kommt entscheidend darauf an, ob wir uns diesem Heiligen Geist gegenüber öffnen, ob er an uns wirken kann oder auch nicht. An mir, an meinem persönlichen Leben, aber auch am Gemeindeleben der Gemeinde hier. Dieser Geist, der möchte Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens und in den Mittelpunkt der Gemeinde stellen. Und wenn das Wort Heiliger Geist auftaucht, fallen bei vielen die Klappe. Und es gibt verschiedene Ansichten und verschiedene Gedanken zu diesem Thema. Und wir lassen uns immer wieder von negativen Beispielen beeinflussen. Und dann auf Distanz gehen, weil es uns unangenehm ist, über solche Dinge nachzudenken oder darüber zu forschen. Man hört so vieles von charismatischen Gemeinden, die Zungenrede, das Umfallen, was auch immer noch so gibt. Und Paulus sagt auch hier, er legt Wert darauf, dass wir diesen Geist nicht dämpfen sollen. Und er räumt auch gleichzeitig damit ein, dass nicht alles, was vermeintlich als Geist Gottes sich ausgibt, wirklich der Heilige Geist ist. Und darum rät er uns, prüfet alles und das Gute behaltet. Und wenn wir geistlich wachsen wollen, ich persönlich oder wir als Gemeinde, dann dürfen wir auf das Wirken des Heiligen Geistes nicht verzichten. Auf die geistlichen Gaben, die der Geist gibt, und auf die Frucht des Geistes, die helfen uns zu wachsen. Stillstand ist Rückschritt. Wachstum im Geist Gottes, wie es hier heißt. Paulus praktizierte das. Und in der Apostelgeschichte gibt es viele, viele Beispiele, wie sich die Gemeinde Gottes hat führen lassen. Paulus hat sich Christus immer als Vorbild genommen. Und er, Jesus, ist mit offenen Augen und mit offenen Ohren und mit einem offenen Herzen durch die Welt gegangen und hat erlebt, was es bedeutet, Menschen zu befreien. Es liegt an uns, es liegt an mir, aus meinen Grenzen auszubrechen. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Es geht mir nicht darum, dass wir Anarchisten oder Gesetzlose werden und dass wir unsere Glaubenspunkte über Bord werfen oder sie aufweichen, sondern es geht mir darum, dass wir unsere Scheuklappen ablegen, unsere Klappen, die wir haben, einen Tunnelblick und nichts rechts und links sehen, sondern nur das, was wir sehen wollen. Dass wir unsere Schubladen öffnen und die Menschen, die wir ihnen hineingesteckt haben, herausholen. Uns erneut auf Jesus einzulassen. Am Anfang hatte ich erwähnt, dass das dicke Ende zum Schluss kommt. Aber das Beste kommt zum Schluss. Ich fasse zusammen. Paulus zeigt uns hier auf, was unter anderem zur Heiligung eines Christen gehört. Und Heiligung ist eine Folge der Gerechtigkeit, die Christus jeden Menschen schenken wird oder möchte. Ich kann diese Erlösung aus oder diese Rechtfertigung aus Glauben nicht verdienen. Es ist keine Angelegenheit, die vererbt wird. Ich kann sie auch nicht kaufen, ich kann sie mir nur schenken lassen. Gerechtigkeit aus Glauben und Heiligung gehören zusammen. Ich darf es nicht trennen. Und in unseren Gemeinden geht im Moment oder schon seit längerer Zeit diese Gedanken umher, den Schwerpunkt auf irgendeiner dieser beiden Elemente zu legen. Entweder nur auf die Gerechtigkeit aus Glauben oder nur auf die Heiligung. Und beides gehören zusammen, das kann nicht das eine das andere ergänzen. Und wir müssen ausgewogen mit diesen Dingen umgehen. Glaube an die Gerechtigkeit Christi, was er für mich getan hat, ist die Wurzel. Und die Heiligung ist die Frucht. Aber ich darf die Frucht nicht zum Haupt machen, sondern die Grundlage ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Was danach folgt, ist die Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Paulus zeigt den Thessalonichern anhand dieser 13 Ermahnungen auf, dass wir Menschen, die wir heute leben, mit den beiden Beinen auf der Erde stehen, an unsere Grenzen stoßen. Dass wir das nicht erfüllen können. Und es geht so weit, dass sich Menschen in die göttliche Werkstatt abschleppen lassen, weil alleine kann ich es nicht schaffen, weil es in meinem Leben nicht mehr rund läuft. Wir scheitern an den Herausforderungen des Lebens, in denen wir uns im Moment befinden. Wir erleben, ich spreche jetzt von mir, dass dieser Heiligenschein, dieser imaginäre Heiligenschein umgedreht wird und scheinheilig heißt. Wir verzweifeln daran, dass wir das wollen und das vollbringen, das Gott in seinem Wort uns als Verheißung gibt, nicht in unserem Leben umsetzen können. Und meine Heiligung ist vielleicht zur Farce geworden, weil ich mich alleine heiligen kann. Heiligung, ich habe es schon erwähnt, ist keine Eigenschaft, die ich erkaufen und erwerben und vererbt bekomme, sondern ich kann sie mir nur von Jesus schenken lassen. Ein Bild macht mich froh und zeigt mir, was es bedeutet, mit Jesus zu gehen. Wenn ihr euch einen Strohballen vorstellt, ein Strohballen hat immer die Eigenschaft zu brennen. Und dieser Strohballen, der kann sich wünschen, was er will. Ich möchte nicht brennbar sein, ich möchte nicht brennbar sein, aber er wird immer brennbar sein. Aber wenn dieser Strohballen ins Wasser eingetaucht wird und vollständig unter Wasser ist, dann verliert er die Eigenschaft zu brennen. Solange er unter Wasser bleibt, wird kein Feuer ihm was anhaben können. Aber wenn er herauskommt und wieder trocknet, hat er wieder die Eigenschaft zu brennen. Wenn wir im Wasser bleiben, wenn wir in Christus bleiben, werden wir nicht anfällig für diese Sünde sein. Das ist eine Verheißung, die er uns gibt. Wir sind geschützt vor dem Feuer. Aber solange der Mensch aus sich selber sich heiligen will, wird er Schiffbruch erleiden. Er wird es von sich aus nicht schaffen. Paulus schreibt im 1. Korinther 1,30 dazu: Durch ihn aber seid ihr in Jesus Christus, welcher uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wenn wir in Christus bleiben, wird er unser Leben heiligen. Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euren Geist ganz samt Seele und Leib müssen bewahrt werden, unversehrt, unsträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus. Es heißt also, er muss es tun, der Gott des Friedens. Er muss dieses Wunderwerk vollbringen. Er ist derjenige, der es richten wird. Nun kann ich sagen, gut, das ist seine Sache und nicht meine. Eins muss ich tun. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich erkenne, dass ich am Ende meiner Kraft bin, dass bei mir alles blinkt und dass Gott es richten muss. Und dieser Gott des Friedens wird es anfangen und er wird es auch vollenden. Er wird es tun. Und das ist auch diese Zuversicht, ich komme jetzt zum Schluss, dieses Kartenschreibers oder dieser Schwester. Bei meinem Heiligenschein blinkt schon wieder das Inspektionslämpchen. Verbringe deshalb den Oktober in der Werkstatt. Unser Vater wird alles reparieren und in Ordnung bringen. Er hat farbereift und TÜV geprüft, im November wieder in der Gemeinde sein. Vers 24. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Welche Entscheidung triffst du heute? Welche Entscheidung triffst du für dich? Bist du bereit, einen Offenbarungseid zu leisten und zu sagen, Herr, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr so? Triff eine Entscheidung. Nicht, wenn du zu Hause bist, sondern triff eine Entscheidung jetzt, bevor du durch diese Tür gehst. Was hält dich davon ab, dich Jesus wieder aufs Neue zu übergeben? Was hält dich ab, an den Bund mit Jesus zu tun, wenn du ihn noch nicht getan hast? Was hält dich ab, der du schwach bist und von der Gemeinde distanziert bist, wieder zu Jesus zu kommen? Triff eine Entscheidung. Ich werde jetzt nach unten gehen und werde mich zu euch stellen. Und jeder, der den Mut und die Kraft und den Willen hat, Christus sich neu zu übergeben, den bitte ich, nach vorne zu kommen oder aufzustehen, damit wir gemeinsam diesen neuen Bund mit Christus gehen können. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du ein lebendiger, gütiger Gott bist, der uns durch und durch kennt. Danke, Herr, dass du geduldig bist und barmherzig und dass du uns annimmst, so wie wir sind. Wir stehen vor dir und bekennen, dass in unserem Leben, in meinem Leben, oft es nicht rund läuft, weil wir an unsere Grenzen stoßen, weil wir versuchen, selber diesen Weg mit dir zu gehen. Wichtig ist, Herr, dass wir dich haben. Danke, lieber Heiland, dass du alles getan hast, um uns zu erretten, zu erlösen und dass dieses Wunderwerk schon vollbracht ist. Danke, dass du uns an der Hand nimmst und diesen Weg bis in die Ewigkeit gehst. Ohne dich können wir nichts tun. Danke, dass du uns hilfst, auch heute die Entscheidung wieder für dich zu treffen und wir aufgrund dessen Wunder erwarten können. Danke, lieber Heiland, dass wir froh und glücklich sein dürfen, dich kennenzulernen und diejenigen, die es noch nicht getan haben, doch den Mut haben, zu sagen, ich möchte dich kennenlernen und wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann soll er sich zeigen. Danke, Herr, dass du bereitstehst, dass du unsere Hände nimmst, die wir offen vor dich ausbreiten und sagen, wir können dir nichts bringen. Und so hab Dank, dass du in unserem Leben Einzug nimmst und wir miteinander in die Ewigkeit gehen dürfen. Hab Lob und Dank, dass du unsere Gebete nach deinem Willen erhörst. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.